Was hält die Wirtschaft eigentlich im Innersten zusammen? Das ist, glaube ich, keine Frage, die man oft in einem Business-Podcast hört. Aber Christoph Werner, der stellt genau solche Fragen. Und diese Haltung prägt dann auch das Unternehmen, das er führt, nämlich die DM Drogeriemärkte. DM wurde von seinem Vater Götz Werner gegründet und ist heute mit über 93.000 Mitarbeitenden in 14 Ländern und einem Umsatz von über 19 Milliarden Euro eine der größten Drogeriemarktketten Europas. Allein in Deutschland hat DM 2154 Märkte. Christoph Werner führt das Unternehmen seit 2018. In dieser Episode der Chefetage spreche ich jetzt mit ihm über seinen Werdegang und seinen Blick auf Wirtschaft und Führung. Wir reden über seine Nachfolge im Familienunternehmen, über Unternehmenskultur und auch darüber, wie DM es immer wieder schafft, mit ganz neuen Ansätzen den Markt teilweise radikal zu verändern. Wie beispielsweise gerade aktuell mit den Themen Medizin und Pharma. Und da wir beide auf der Waldorfschule waren, sprechen wir auch über unsere Erfahrungen dort und auch, warum er nach der Schulzeit nicht Kampfpilot geworden ist, obwohl das ursprünglich mal sein Traum war. Viel Spaß bei dieser Episode. Ja, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode in meinem Podcast Chefetage. Ich freue mich total, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Live Neugeboren und wie du sicherlich weißt, hier in meinem Podcast, da spreche ich mit ganz vielen CEOs, Unternehmern und anderen Führungspersönlichkeiten über Themen wie Leadership, Unternehmertum, aber natürlich auch über die Herausforderungen der jeweiligen Branchen meiner Gäste. Und da wird die heutige Episode ganz bestimmt ein echtes Highlight werden. Das kann ich jetzt schon im Vorab, glaube ich, sagen, weil mein heutiger Gast ist nicht nur Geschäftsführer und Unternehmer eines wirklich riesigen und super bekannten Unternehmens in Deutschland, nämlich den DM Drogeriemärkten, sondern er macht sich auch ganz viele Gedanken, schreibt, spricht über Themen wie Wirtschaftspolitik, Unternehmertum, aber auch so ganz grundsätzliche Fragen zu Gesellschaft und Leben. Also alle diese Themen, die wir hier auch im Podcast immer wieder haben. Und das kann einfach nur spannend werden. Deshalb freue ich mich total, dass ich ihn heute hier begrüßen darf im Podcast Chefetage, Christoph Werner.
Hallo Herr Neugeboren. Freut mich sehr, heute dabei zu sein.
Ja, ich freue mich auch. Wir sind wieder mal, dass ich Sie begrüße bei Ihnen im Unternehmen. Also wir sitzen hier im DM Dialogicum. Das ist ja ein großartiger Name für eine Zentrale. Wie sind Sie da drauf gekommen? Also das habe ich noch nie. Also so Headquarter, Stammsitz, aber Dialogicum, das ist ja sehr großartig.
Nomen est Omen. Ne? Ja. Also wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie wir dieses Gebäude nennen möchten. Und sind dann auf den Namen Dialogicum gekommen, weil er anknüpft an unserer sogenannten dialogischen Unternehmenskultur. Mhm. Das ist die Art und Weise, wie wir versuchen, Zusammenarbeit zu gestalten bei dem Drogeriemarkt. Und hier in diesem Gebäude geht es eben darum, nach diesen Grundsätzen die Zusammenarbeit auch tatsächlich zu pflegen und weiterzuentwickeln. Mhm. Und so ein Gebäude soll ja auf der einen Seite das zum Ausdruck bringen, was darin geschieht, aber auch das fördern, was wichtig erscheint in so einem Unternehmen. Und da schien uns eben dann der Name Dialogicum einfach passend. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden.
Spannend, da sind wir jetzt direkt schon bei sowas wie Unternehmenskultur und Leadership. Da kommen wir gleich nochmal so richtig drauf. Ganz am Anfang versuche ich immer so ein bisschen was Persönliches aus meinen Gästen rauszukitzeln, dass eben alle auch die den Menschen kennenlernen können, weil das ist ja meistens viel, viel wichtiger als so die Unternehmerpersönlichkeit. Deshalb auch an Sie die Frage, wer sind Sie, wenn Sie mal nicht arbeiten, falls es diese Zeiten gibt?
Bin ich der gleiche wie bei der Arbeit. Ne?
Okay.
Also ich, es ist immer Christoph Werner. Natürlich hat man unterschiedliche Rollen. Ne? Also Ehemann, Vater, Onkel, Neffe, also Bürger. Ja, also das bin ich natürlich auch. Bin jetzt in 53 Jahre bin ich alt mittlerweile. Die Zeit ist schneller vergangen, als ich je gedacht hätte. 53 für alle unter Ihnen, die das noch vor sich haben, fühlt sich ganz anders an, wenn man drinnen steckt, wie wenn man es von außen sieht. Ich bin jemand, der, ich würde mal sagen, sehr interessiert ist. Mhm. Ne? Ich glaube, wenn man mal so versucht, das so auf den Satz zu bringen, kann man in Goethes Faust, erster Teil, da aus dem Monolog des Faust was entnehmen, der ja gesagt hat, also als er sich damit beschäftigt hat, was er denn eigentlich möchte, ne? Und da sagt er, dass ich verstehe, was die Welt im Innersten zusammenhält. Mhm. Das ist etwas, glaube ich, was mich ganz gut zum Ausdruck bringt. Als kleines Kind habe ich immer schon sehr viel Fragen gestellt. So erzählte mir mein Vater. Also er sagte immer, Löcher in den Bauch gefragt. Und wenn man viel Fragen stellt, bedeutet es ja, dass das Warum einen interessiert. Ja, also warum ist es denn so? Warum? Und das ist durchaus etwas, was mich beschäftigt. Das ist auch der Grund, warum ich viele Fragen stelle heute noch, warum ich mich auch mit Themen beschäftige, warum ich auch Kolumnen schreibe. Mhm. Weil meine Erfahrung ist, dass gerade wenn man so eine Kolumne schreibt, dann durchdenkt man mal einen Sachverhalt in einer Art und Weise, dass er für andere auch nachdenkenswert wird. Mhm. Deswegen halte ich auch viele, viele Vorträge. Ich sage immer, wird frisch gekocht, nicht aufgewärmt. Ne? Also jeder Vortrag wird neu konzipiert von mir auch und auch gut ausgearbeitet und dann relativ frei gehalten. Und das ist auch der Grund, warum ich keine Podcasts gebe, weil ich bei Podcasts immer was dazu lerne, weil mir Fragen gestellt werden, die nochmal ein anderes Licht auf Fragestellungen werfen.
Das ist der Grund, warum ich diesen Podcast mache, weil ich einfach damit eine wunderbare Ausrede habe, Leute wie Sie anzuschreiben und zu sagen, können wir mal eine Stunde miteinander sprechen? Und ich lerne so viele Leute und Perspektiven kennen und Branchen, das ist fantastisch. Also vielleicht doch nochmal ein eigener Podcast. Wenn Sie jemanden anrufen und fragen, können wir sprechen, dann ist wahrscheinlich die Resonanz eine andere, als wenn ich es mache.
Also. Aber es ist interessant, wenn Sie so viele Podcasts machen und mit vielen Menschen sprechen, die in großer Verantwortung sind, was ist Ihre Erkenntnis? Was sind das für Menschen grundsätzlich? Haben Sie dadurch mehr Zutrauen in unsere Gesellschaft gewonnen oder ist das eher erschüttert worden?
Ganz ehrlich, das ist eine großartige Frage und ich glaube mehr Zutrauen, weil ich hinter die Fassaden meistens blicken konnte und gemerkt habe, dass da Leute sind, die natürlich auch mit den gleichen Dingen ringen wie andere, das ist klar, aber fast alle einen ganz tiefen Antrieb haben in dem, was sie tun. Und eben, also vielleicht liegt es auch an der Auswahl der Gäste, das weiß ich nicht, aber so dieser Klassiker, den man vielleicht jetzt so böswillig vor Augen hat, da der große CEO, der nur Geld verdienen will, den habe ich noch nie kennengelernt.
Ah ja.
Also von daher, doch, das hat es eher verbessert. Also im Gegensatz und zu dem, was ich davor gemacht habe. Also ich habe, bevor ich Unternehmer beraten habe, habe ich Politiker beraten.
Ja.
Und das hat mein Weltbild eher erschüttert. Also.
Ach wirklich? Haben Sie da einen Unterschied gesehen zwischen Politikern und Menschen in der Wirtschaft?
Leider ja.
Also, wenn Sie es auf den Punkt bringen, was ist der wesentliche Unterschied?
Da waren, so schlimm ist es, viel weniger Leute, die diesen Antrieb hatten und viel mehr, die in die Politik gegangen sind, eher weil sie die Mechanik gut finden. Also die Ämter selber, das Prestige, was ein Amt mitbringt, die Macht, die damit kommt und weniger, weil sie einen wirklichen, einen inhaltlichen Antrieb hatten dahinter.
Ach, das ist interessant. Das hätte ich jetzt anders gedacht, allerdings aus der Vorstellung heraus, weil es ist ja kein Zuckerschlecken, wenn man in der Politik ist. Man ist ja, man wird ja sehr in Frage gestellt, wird auch sehr angefeindet. Ja. Und hat
auf
auch immer wieder,
übrigens,
immer wieder Niederlagen. Ja. Naja, man sagt doch, die Steigerung von Feind ist Erzfeind und die Steigerung von Erzfeind ist Parteifreund. Ne?
Ja, ich glaube, also, deswegen, ist viel Wahres dran,
Ja gut, aber wie dem auch sei.
So, jetzt muss ich, aber das ist mir tatsächlich noch nie passiert, dass der Spieß so rumgedreht worden ist in der Frage, finde ich großartig.
Ich bin halt ein interessierter Mensch.
Ja, sehr gut. Ja. Aber jetzt haben Sie sehr auf die Frage, wer sind Sie, wenn Sie mal nicht arbeiten, sehr, sehr abstrakt auch geantwortet. Mhm. Gibt es irgendwelche Hobbys, Leidenschaften, Dinge, wo Sie entspannen, was Sie sagen, dann mache ich das?
Ach so, natürlich, klar. Also ich lese unheimlich gern, lese auch viel. Also Zeitungen, aber auch Bücher. Dann bin ich ein leidenschaftlicher Skifahrer, also alpines Skifahren. Segle auch, schwimme, auch tauchen, habe einen Tauchschein, schon viele Tauchgänge gemacht. Also Bewegung, Reflexion ist eine gute Kombination.
Klingt gut. Und bevor wir so auf den beruflichen Werdegang kommen, wir haben eine Gemeinsamkeit, haben wir gerade schon im Gespräch erkannt. Mhm. Wir sind beides Waldorfschüler. Sie waren auch auf einer Waldorfschule. Von daher, ich habe ja gesehen, Sie waren in irre vielen Podcasts schon und man muss sich ja immer so überlegen, welche Frage ist Ihnen noch nicht gestellt worden in einem Interview oder in einem Podcast? Deshalb kommt jetzt die Special-Frage. Mussten Sie in Ihrer Jugend auch schon mal erklären, dass Eurythmie ein Kampfsport wäre, damit Sie erklären, warum Sie sowas machen? Gegenüber Leuten, die nicht auf der Malaufschule sind. Das war meine Ausrede immer, wenn sich Leute über mich lustig gemacht haben, gesagt haben, oh, du kannst deinen Namen tanzen, habe ich gesagt, ja, ja, also pass auf, also ich Eurythmie kann ich mich verteidigen mit.
Ja gut, man kann auch immer sagen, Vorsicht, ich kann Eurythmie, ne?
Richtig,
ne? Genau. Also dann hat es eine gewisse Drohgebärde.
Also das kennen Sie nee. Auch.
Also, ach ja, also Namen tanzen können, weil man Eurythmie gemacht hat, das habe ich natürlich oft gehört, aber ja. Ehrlich gesagt, dem habe ich nie eine große Bedeutung gegeben, weil für mich meine Zeit in der Waldorfschule jetzt nicht wesentlich geprägt war durch Eurythmie.
Ja.
Ja. Und Waldorfschule ist so viel mehr als Eurythmie.
Das stimmt.
Weil die Idee von Waldorfschule ist ja Erziehung zur Freiheit. Das ist das pädagogische Konzept dahinter. Und jetzt ist ja die Frage, welcher Weg ist denn am erfolgsversprechendsten, wenn es darum geht, einen jungen Menschen in die Lage zu versetzen, dass zu dem Zeitpunkt, wo er in die Erwachsenenwelt eintritt und die Selbstständigkeit, dass er wirklich in Freiheit sein Leben ergreifen kann und eben nicht ein Opfer der Umstände wird. Und da kann ich zumindest auf mich sagen, dass die Waldorfpädagogik mir sicher viel gegeben hat.
Ich bin bei mir heute ein kleines bisschen kritischer, muss ich sagen, aber ohne das jetzt weiter auszuführen, meine schönste Erinnerung an die Waldorfschule sind tatsächlich die Klassenspiele. Das hatten wir auch gerade kurz schon mal im Vorgespräch. Ich hatte tatsächlich das Privileg, fast in beiden Klassenspielen 8 und 12. Also
was war's
ihr, die das nicht, ihr, die das nicht kennt, googelt das einfach mal. Ne? Klassenspiele, ja. Waldorfschule, dann wisst ihr, von was wir reden.
Was war das Theaterstück in der 8?
Das war Der Alpenkönig und der Menschenfeind von Ferdinand Raimund.
Ah, Raimund.
Und ich durfte Astragalus, der Alpenkönig, sein.
Ach, sehr schön.
Was aber der Clou war, also in im Stück gibt es einen Menschenfeind, der immer auf der Bühne cholerisch ausrastet.
Ja.
Und um ihm den Spiegel vorzuhalten, verwandelt sich der Alpenkönig einmal in diesen Menschenfeind. Das heißt, ich durfte auch auf der Bühne einmal einen kompletten cholerischen Ausraster haben. Das hat irre Spaß gemacht. Ja. Was waren denn Ihre Stücke?
Hier in der 8. Klasse hatten wir die Jungfrau von Orléans von Friedrich Schiller. Da war ich ein englischer Feldherr, Talbot, den es auch erwischt. Also der verstirbt auf der Bühne. Und in der 12. Klasse hatten wir sind noch einmal davon gekommen. Und da hatte ich die Rolle des Anthropos, ne, gespielt.
Gestorben bin ich auf der Bühne auch bei meinem 12-Klass-Spiel als Alfred Ill in Der Besuch der alten Dame. Also,
ja.
Das ist ein prägendes Erlebnis.
Theatralik.
Ja, ja. Ja, spannend. Wie war Ihr Werdegang? Also, ich meine, das ist ja jetzt bei Ihnen eine Frage, die vielleicht eine andere Antwort bringt als bei jemand, der sich, der nicht aus einem Familienunternehmen kommt. So. Die Frage, warum haben Sie mal woanders gearbeitet, die würde ich, glaube ich, gleich gerne nochmal genauer klären wollen. Aber Sie haben ja vor Ihrer Zeit bei DM, also bei dem Familienunternehmen, auch an anderen Stationen gearbeitet. Wie war da so der Werdegang?
Ja, der Werdegang war, würde ich mal sagen, im Rückblick wirkt er relativ zielgerichtet. In Wirklichkeit war er auch von Zufällen geprägt, natürlich.
Mhm.
Ja. Bei mir war es so, ich habe meine Schulzeit hier mit dem Abitur beendet in Karlsruhe und dann habe ich erstmal ein duales Studium gemacht. Da war ich bei der Firma Tegut als dualer Student. Tegut ist ein Lebensmittel-Einzelhändler aus Fulda. Und das waren spannende Zeiten damals, weil das war Anfang der 90er Jahre. Und Fulda ist ja, damals nannte man das Zonenrandgebiet. Ja, also nah an der deutsch-deutschen Grenze. Und die war damals aufgegangen. Und das war ein unglaublicher Aufbruch, auch im Einzelhandel damals. Sehr, sehr pionierhaft. Und das habe ich damals miterleben können bei der Firma Tegut. War sehr prägend und sehr, sehr erkenntnisreich. Danach habe ich meinen Wehrdienst abgeleistet im Eurokorps und war da in Straßburg stationiert und habe die Zeit genutzt, um mein Französisch auf Vordermann zu bringen und bin dann zu L'Oréal gegangen und habe dort im Vertrieb und im Marketing gearbeitet in Frankreich in unterschiedlichen Gesellschaften und bin danach zu GlaxoSmithKline gewechselt in die Konsumgütersparte, habe da kurz in Deutschland noch gearbeitet in der Marktforschung und bin dann ins Marketing gewechselt nach Amerika. Habe auch im Vertrieb dann noch dort gearbeitet und am Ende meiner Zeit bei GlaxoSmithKline war ich dann Marketingdirektor in der Geschäftsführung für Frankreich.
Mhm.
Und dann bin ich 2010 im Dezember zu DM gekommen, habe da erstmal 2 Monate Praktikum gemacht in unterschiedlichen DM-Märkten und auch im Verteilzentrum und bin dann in die Geschäftsleitung erst eingestiegen und dann in die Geschäftsführung für den Bereich Marketing und Beschaffung, also Sortimentsgestaltung, Preisgestaltung, dann noch online, den wir damals an den Start gebracht haben, unseren E-Commerce.
Mhm.
Und dann bin ich im September 19 Vorsitzender der Geschäftsführung von der Drogeriemarkt geworden.
Spannend. Ich habe eine Sache gelesen, die ich unglaublich interessant fand. Und das ist mein letzter Rückgriff auf Waldorfschule. Wenn ich so an meine Waldorfzeit denke, dann war die Zahl, also ich habe auch noch zu einem Zeitpunkt gemacht, wo es noch Wehrpflicht geherrscht hat, habe Abitur 2000 gemacht und ich glaube, 95% meiner männlichen Klassenkameraden haben verweigert. So, ja. Und bei ihnen habe ich gelesen, sie hatten sogar mal den Berufswunsch, ich glaube, Kampfpilot. Mhm. Das ist ja, ist das schon so ein kleiner Bruch, wo sie sagen, nimm mal eine gewisse Ambivalenz zu dem, wie vielleicht Waldorfschule und dieses ganze Umfeld, weil
ja.
Also wie kam das?
Die Pädagogik hat gewirkt, ne? Erziehung zur Freiheit. Ich habe mich nicht an dem ausgerichtet, was die anderen Klassenkameraden gemacht haben. Die haben alle verweigert, ne? Ja. haben alle Zivildienst gemacht. Also offensichtlich hat es bei mir gewirkt. Ne? Das hat mich interessiert, die Fliegerei. Und ich habe mich damals auch sehr für politische Dinge interessiert. Ja. Ne? Ost-West-Konflikt, ne? war ja ein großes Thema. Luftwaffe. Kam eigentlich darüber, dass ich Rettungshubschrauberpilot werden wollte und dann gesehen habe, dass zur damaligen Zeit die meisten Piloten ehemalige Luftwaffen- oder Heerpiloten waren.
Ah, okay.
Weil sie da einfach ihre Ausbildung gekriegt haben, ihre Flugstunden vor allem auch.
Ja.
Und so bin ich da reingekommen, habe mich dann damit beschäftigt und dann war das mein Berufswunsch, habe allerdings dann für mich realisiert, dass ich damit sehr, sehr schmalspurig aufgestellt wäre.
Ja.
Und im Gespräch mit meinem Vater, der dann zu mir gesagt hat, naja, wenn du dir das überlegst, aber diese Sorgen hast, mach doch vielleicht erstmal ein betriebswirtschaftliches Studium und danach kannst du das immer noch machen. Deswegen habe ich auch erst studiert und bin dann zur Bundeswehr gegangen.
Spannend, ja.
Das war der Grund, dass ich das rumgedreht habe. Allerdings mir hat dann die 3 Jahre im dualen Studium haben mich so für die Wirtschaft begeistert, dass als ich dann meinen Wehrdienst gemacht habe und auch die Gelegenheit hatte, mal mitzufliegen und mir wurde dann auch angeboten, dass ich da hätte tatsächlich länger bleiben können. Und auch diesen Weg hätte einschlagen können, dass es für mich dann nicht mehr das war, was ich machen wollte.
Und die Fliegerei, ist das dann irgendwie vielleicht nachher nochmal privat gekommen, dass Sie gesagt haben, Pilotenschein machen? Es gibt ja durchaus Unternehmer, die das dann tun.
Gar nicht. Also ich muss sagen, jetzt im Rückblick muss ich sagen, ich habe mich natürlich auch verändert in meinem Umfeld, in dem ich war. Also ich weiß nicht, was für ein Mensch ich geworden wäre, wenn ich damals die Weiche anders gestellt hätte. Aber aus heutiger Perspektive bin ich froh, dass ich den Weg nicht gegangen bin, weil natürlich die Fliegerei, gerade auch die kommerzielle Fliegerei ist natürlich sehr, sehr durch Standards und Sicherheitsvorgaben geprägt. Aus gutem Grund, deswegen passiert auch so wenig. Aber das bedeutet natürlich, dass es sehr, sehr darum geht, ein gewisses Protokoll einfach einzuhalten.
Ja.
Und meine heutige Tätigkeit ist dadurch geprägt, dass es permanent Überraschungen gibt, permanent neu entschieden werden muss. Und das macht mir Riesenfreude. Und deswegen glaube ich, dass wenn ich den Beruf des Piloten damals gewählt hätte, und mich von meinem Wesen auch so verändert hätte, wie ich heute bin, dass ich wahrscheinlich in diesem Beruf nicht glücklich geworden wäre.
Ja, dann haben Sie ja alles richtig gemacht, offenbar.
Zumindest das Beste aus dem gemacht, was ich damals entschieden habe.
Zum Thema Entscheiden. Jetzt sind Sie aufgewachsen in einer Familie, wo es ein Unternehmen gibt. So. Mhm. Und ich habe in den letzten Jahren hier im Podcast ganz häufig mit Nachfolgern und Nachfolgerinnen im Familienunternehmen gesprochen. Und ich fand immer unglaublich spannend diese Frage, wie war so die Entscheidung? Also ich hatte Leute, die mussten sich entscheiden, weil aus tragischen Umständen sie einfach in die Nachfolge von heute auf morgen mussten. So, ich hatte Leute, die am Anfang gesagt haben, um Gottes Willen nein, und dann sind sie irgendwie da so reingewachsen. Und manche sagten, ja, das war für mich von Anfang an klar, ich will in dieses Unternehmen. Wann war so bei Ihnen der Moment, also ich vermute mal, wenn Sie Pilot werden wollten, dann war das zu diesem Zeitpunkt ja für Sie noch nicht klar, ich übernehme dann auch mal die Leitung von DM. Wie war so der Werdegang, dass Sie für sich erkannt haben, okay, ich möchte das machen?
Ja, das kam allmählich. Ich konnte mir nicht vorstellen, mal mit Anzug und Krawatte rumzulaufen, als ich Schüler noch war. Und hatte eben auch ganz andere Vorstellungen, wie ich schon gesagt habe. Und ich hätte mir es damals auch gar nicht zugetraut, weil DM ja schon zu dem Zeitpunkt, als ich mein Abitur gemacht habe, nicht mehr so ganz klein war. Ja, das war schon, und mein Vater hatte auch eine gewisse Prominenz. Und auch wenn ich mit ihm viel gesprochen habe, ne, wir haben uns sehr, sehr viel unterhalten, ich habe ihn viel gefragt, er hat auch viel Dinge mir erklärt. habe ich als Sohn vor so einem Unternehmer natürlich schon so einen gewissen Respekt und vielleicht so eine heilige Scheu gehabt.
Mhm.
Ja. Und es war auch so, wenn ich dann mal bei DM war, ne, also jetzt in der Verwaltung, damals hieß es noch nicht Dialogikum, da hieß es noch Zentrale, und dann immer auch erlebt, wie alle Augen so auf mich gerichtet waren, weil natürlich man als Sohn mit dem Vater verglichen wird, auch wenn einem natürlich die Expertise fehlt. Das hat mich schon auch verunsichert. Und deswegen war das für mich auch jetzt kein Ziel, was ich angestrebt habe. Ich bin dann in die Wirtschaft gekommen, wie ich vorhin schon ausgeführt habe. Und da habe ich dann eben Freude an der Aufgabe gefunden.
Mhm.
Einfach weil in der Wirtschaft man halt unheimlich viel bewegen kann. Man hat es mit Menschen zu tun. Man hat es mit Aufgabenstellungen zu tun, die durch den Markt an einen herangetragen werden. Da brauchst du Kreativität. Da brauchst du auch manchmal Durchhaltevermögen. Das waren so Dinge, die mich dann sehr fasziniert haben. Und ich habe sehr, sehr schnell erlebt, auch dass in Unternehmen das General Management wirklich das ist, wo ich Freude dran habe. Ich bin zwar über das Marketing so reingekommen und über den Vertrieb, aber das General Management war das, was mich dann wirklich interessiert hat. Und deswegen bin ich dann eben auch diesen Weg gegangen, auch dann Geschäftsführung in Frankreich schließlich. Und habe dann allerdings schon erlebt, was auch die Grenzen von internationalen Konzernen sind. GlaxoSmithKline, ein britisches Pharmaunternehmen. Und war gleichzeitig bei DM aber auch im Aufsichtsrat und habe deswegen auch immer Einblicke bei DM gehabt und immer gesehen, wie das da so gemacht wurde. Und mir wurde dann einfach klar, dass wenn ich die Chance ergreife, bei DM auch tatsächlich tätig zu werden, dass ich natürlich einen ganz anderen Freiheitsgrad habe, die Dinge auch so zu gestalten, wie ich sie für richtig halte und eben nicht in einem großen Konzernstruktur letzten Endes dann doch das machen zu müssen, was die Muttergesellschaft einem vorgibt. Also man kann natürlich sagen, gut, dann werde ich da halt als CEO. Aber ich habe ja auch so ein bisschen mitgekriegt, wie das dann wie so Aktionäre sich verhalten, ne? Wie auch so ein Aufsichtsratsvorsitzender war. Ich habe den mal erleben können, der damals im Amt war, dass ich mir dann gesagt habe, also Lebenszeit ist kostbar.
Mhm.
Es gehen eher Türen zu als auf, wenn man älter wird. Deswegen muss man dann schon sehr, sehr bewusst sich überlegen, wo man was machen möchte. Und ich hatte das Glück, dass dann damals eine Vakanz in der Geschäftsführung war und ich angesprochen wurde, ob ich das machen möchte durch den damaligen Vorsitzenden der Geschäftsführung. Und dann habe ich mit meiner Frau gesprochen und dann sind wir von Frankreich nach Deutschland gezogen und dann bin ich hier eingestiegen. Und dass ich dann Vorsitzender der Geschäftsführung werden würde, sagen jetzt auch alle, ja, ist doch klar, sei der Sohn, wer denn sonst? Ja, das ist halt im Rückblick, ne? Aber es ist schon die Frage, traut man sich das zu? Hat man auch die Ideen, ne? Also sozusagen die Kreativität, um das dann nach vorne zu entwickeln? Weil man kann ja nicht auf der Stelle stehen bleiben. Man kann auch nicht das wiederholen, was in der Vergangenheit gemacht wurde.
Ja.
Zumindest nicht das im Ausdruck, ne? Die Grundsätze kann man natürlich schon hochhalten. Sollte man auch hochhalten. Also das war auch nicht so ganz eindeutig. Und letzten Endes muss es auch so sein, dass wenn man Vorsitzender der Geschäftsführung ist, man ist ja nur so gut wie die Menschen, die einen tragen am Ende.
Mhm.
Also Aufsichtsrat natürlich, ne? Aber auch die ganze Mannschaft.
Ja.
Und als es dann damals so war, dass der Vorsitzende der Geschäftsführung das Unternehmen verlassen hat, ist damals zu Hornbach gegangen. Und ich dann in der Geschäftsführung auch die Frage gestellt habe, wie wollen wir das denn jetzt lösen? Welchen Vorschlag wollen wir denn dem Aufsichtsrat denn jetzt machen? Dann hatte ich das eindeutige Votum gekriegt, Mensch, Herr Werner, machen Sie das und wir können uns das wirklich gut vorstellen. Und damit haben Sie auch erstmal das Selbstvertrauen, dann auch das zu machen, weil gerade wenn man in so einer Position ist, ist es ja, dass viele Entscheidungen kann man ja nicht beweisen.
Ja.
Manche kann man zwar berechnen, aber letzten Endes ist es oft, was man auf Englisch sagt, ein Leap of Faith.
Ja.
Ja, sozusagen ein Vertrauenssprung, den man macht.
Ja.
Und dafür brauchen sie Menschen, die ihnen dann auch folgen und sagen, ja, ich kann es zwar auch nicht ganz beurteilen, aber wenn der Herr Werner das sagt, dann lassen wir uns da mal darauf ein und dann werden sie eine sehr wirkungsvolle Führungskraft auch.
Mhm.
Ja, und das war so mein Weg, wie ich dann da hingekommen bin. Also es war nicht, ich hatte mir das nicht träumen können eigentlich am Anfang und es hat sich im Laufe meines Lebens entwickelt und ich muss sagen, ich hatte halt auch den Riesenvorteil, dass ich meinen Vater als Coach hatte und den habe ich halt wirklich, ja, auch später noch gelöchert mit Fragen.
Hm. Das ist, ich finde das ganz, ganz spannend auch mit diesen großen Fußstapfen, wie man ja so schön sagt, in die man dann reintritt. Also ich hatte, ich muss jetzt gerade an zwei verschiedene Gäste denken, die ich hatte. Einmal Wolfgang Grupp Junior, der, als ich mit ihm gesprochen habe, noch nicht die Nachfolge angetreten hatte und so ein bisschen davon berichtet hat, wie er sich da so ganz langsam vortastet und reintastet. Und was mich unglaublich beeindruckt hat, ist Jakob Schöffel von den Jacken Outdoor-Kleidung, der mit dabei 26 die Nachfolge übernommen hat von seinem Vater. Und dann gesagt hat, naja, die Fußstapfen sind schon groß. Auf der einen Seite, der hat die Formulierung verwendet, der Name hilft. Jetzt ist sein Nachname auch der Unternehmensname. Ja. Ne? Der Name hilft, aber der Name ist auch Fluch, weil dann natürlich jede Entscheidung auch noch mal viel mehr unter die Lupe genommen wird. Und was macht er jetzt und so. Würden Sie es auch sagen, also jetzt tragen Sie einen anderen Nachnamen als den Unternehmensnamen, aber der Name Werner ist ja mit DM extrem eng verknüpft. Hat der Name geholfen oder war er manchmal auch Fluch?
Ach, das ist eine gute Frage. Ist das Fluch oder Segen? Ich muss Ihnen sagen, mein Neugeborener, ich habe da so nie drauf geguckt. Mhm. Ja. Auch die Frage der Fußstapfen hat mich nie interessiert. Die Fußstapfen sind ja immer hinter einem, ne? Also wenn man vorwärts läuft, ne?
Schönes Bild, ja.
Ich muss ja die Gegenwart aus der Vorstellung der Zukunft gestalten. Und deswegen ging es mir eigentlich immer darum, das zu machen, was mir richtig schien. Und immer Antworten zu finden auf die Fragen der Zeit. Mhm. Und dass jetzt ich den Namen Werner trage, ist ja eigentlich oft ein Vorname, ne? So. Nee, das hat eigentlich jetzt für mich nie unmittelbar eine Rolle gespielt.
Ja. Das ist super interessant, wie so die unterschiedlichen Wahrnehmungen dann sind. Wir haben am Anfang ja schon, ohne dass ich das geplant hatte, nur weil ich den Namen der Zentrale hinterfragt habe, sofort auch über Unternehmenskultur gesprochen, so ein bisschen. Würde ich gerne so ein bisschen den Schwenk da drauf machen. Die Unternehmenskultur ist ja aber auch von Ihrem Vater sehr, sehr stark geprägt worden. Wie ist das? Wir können ja gleich noch mal ein bisschen beschreiben, wie sie ist, also aus ihrem Mund. Aber ein Unternehmen, was sich eine Unternehmenskultur so stark auch auf die Fahnen schreibt, ist es dann in der Nachfolge nicht auch sehr schwer, selber dann die noch mitgestalten zu müssen, wenn das etwas ist, was vielleicht auch sehr stark damit verbunden wird, was der Vater gemacht hat?
Naja, wenn eine Unternehmenskultur lebendig bleibt, dann ist das kein Problem. Mhm. Ja, und ich würde auch nicht sagen, dass wir uns das auf die Fahnen schreiben, sondern was wir uns auf die Fahnen schreiben, ist das Logo DM Drogeriemarkt und hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Ja, das schreiben wir uns auf die Fahnen. Aber die Unternehmenskultur ist ja mehr so das Wirkende im Hintergrund. Mhm. Und jetzt ist ja die Frage in jeder Arbeitsgemeinschaft, wie kann Zusammenarbeit so gelingen, dass dabei ein Nutzen entsteht, der von Kundinnen und Kunden gerne abgenommen wird. Mhm. Und Unternehmenskultur ist ja die Art und Weise, wie Zusammenarbeit gestaltet wird und wie sie tatsächlich geschieht. Und das ist damit eine ganz, ganz wesentliche Frage für Menschen, die in einem Unternehmen Führungsverantwortung haben. Weil Menschen in Führungsverantwortung sind ja diejenigen, die den Rahmen setzen. Mhm. Ja, also man kann auch sagen, am System arbeiten und weniger im System. Also wenn man so auf alle Menschen schaut in einem Unternehmen, dann hat man eigentlich so ein Spektrum von Menschen, die mehr im System arbeiten und mehr am System arbeiten oder mehr im Rahmen und mehr am Rahmen arbeiten. Wenn sie jetzt so in der Gesamtverantwortung sind, dann arbeiten sie vor allem am Rahmen.
Ja.
Also ist immer die Frage Zusammenarbeitskultur, wie sollte die aussehen, damit die wirklich gut funktioniert? Und wenn sie halt lebendig ist, dann ist sie eben nicht eine, die nur in Schriften steht, ja, oder eingerahmt am Empfang zur Schau gestellt wird, sondern ist etwas, was wirklich geschieht. Und Unternehmenskultur ist ja nach einer Definition von Schein das konkrete Verhalten der wertsetzenden Persönlichkeit im Konfliktfall, welches von den Menschen im Unternehmen mit feinen Antennen wahrgenommen und zu Regeln verallgemeinert wird. Das ist Unternehmenskultur. Das heißt, wir müssen uns permanent mit der Frage beschäftigen, wie wollen wir denn Entscheidungen treffen, wie wollen wir denn Menschen einbeziehen, welche Grundsätze wollen wir denn haben, an denen wir uns orientieren, in dem ganz praktischen Unternehmensalltag. Und wenn Sie mal so auf Unternehmenskultur gucken, nicht als etwas, was fertig ist, sondern als etwas, was permanent sich auch weiterentwickelt, indem es mit den neuen Menschen, die dazukommen, mit den neuen Fragestellungen, mit denen wir uns auseinandersetzen, sich damit beschäftigt, da ist der Einstieg auch nicht schwer. Ja, dann steigen Sie sozusagen in den Strom und gestalten ihn weiter mit. Mhm.
Wie würden Sie die Unternehmenskultur bei DM selber beschreiben?
Ja, als dialogische Unternehmenskultur. Mhm. Und das dialogisch bezieht sich auf den altgriechischen Begriff Dia und Logos. Ja, Dia einmal durch und Logos, denken viele ja das Wort, ne? Logopädie und so, ne? Logos, ne? Aber hat auch die Bedeutung Sinn. Mhm. Ja, das heißt also durch Sinn. Wenn wir unsere Zusammenarbeit so gestalten, dass wir es nicht nach Anweisung und Gehorsam oder Anweisung und Ausführung mal denken, sondern als Initiativwerden des Einzelnen im Sinne einer Sache, die für ihn einsichtig ist, dann stellen Sie den Sinn in den Mittelpunkt. Mhm. Jetzt ist natürlich so, was ist denn ein Unternehmen? Ein Unternehmen ist ja letzten Endes eine Gemeinschaft von Menschen, die zusammenkommen im Dienste einer Idee. Ja, das ist dann der USP, ne?
Ja.
Eines Unternehmens war so ein bisschen praktischer, ne? So, aber also man kommt zusammen, um gemeinsam im Sinne einer Idee die Zusammenarbeit zu gestalten, weil damit ein Nutzen gestiftet wird, der dazu führt, dass Kunden das abkaufen, dafür Geld ausgeben, womit der ganze Laden dann auch betrieben werden kann und die Menschen, die reinkommen, auf dem Konto haben. Das ist also sozusagen die Fragestellung. Mit der dialogischen Unternehmenskultur geht es eben darum, dass bei all den Sachzwängen, die es immer wieder gibt und auch den Fire Drills, die es immer mal wieder gibt, weil irgendwas Unvorhergesehenes passiert ist, dass es uns gelingt, dass der Sinn trotzdem immer im Zentrum bleibt. Mhm. Und dafür ist es wichtig, sehr differenziert auf Situationen beispielsweise auch zu schauen. Also gerade in der Interaktion ist ja wichtig zu wissen, sind wir gerade im Lebensmodus oder im Überlebensmodus? Mhm. Ja, sind wir im Erledigungsmodus oder sind wir im Gestaltungsmodus? Und darauf abgestimmt dann immer wieder auch die richtigen Zugänge zu finden. Mit anderen Worten, wenn wir in einem Überlebensmodus sind, also wenn gerade eine Krise ist, da geht es natürlich dann viel mehr um, sozusagen, es wird gesagt, was gemacht wird, dann wird nicht diskutiert und es wird umgesetzt.
Ja.
Also was man auch bei der Feuerwehr erlebt beispielsweise, ja. oder im Militär bei einem Kampfeinsatz. Ja.
Ja.
Da gibt es jemanden, der hat den Überblick und die anderen, die führen das dann aus. Und das ist auch eine sehr effiziente Art, in so einer Situation umzugehen. Wenn es allerdings darum geht, dass man nicht in dieser Situation ist, sondern im Lebensmodus, also wenn es darum geht, dass man nicht unter Druck ist, sondern dass man Zukunft gestalten kann,
ja.
dass man an der Zukunft arbeitet, um nicht irrelevant zu werden, da können Sie natürlich mit Befehl und Gehorsam und einer denkt und die anderen machen, da kommen Sie nicht weit.
Ja.
Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass man gerade in so einer lebendigen Unternehmenskultur, einer dialogischen Unternehmenskultur, immer wieder auf die Situation schaut und dann immer wieder schaut, was ist jetzt das Richtige in der Vorgehensweise, damit der Sinn immer erkennbar bleibt und die Menschen sich aus dem Sinn motivieren können und nicht aus der extrinsischen Motivation, die dann über entsprechende auch Incentivierungssysteme erst erzeugt werden muss.
Ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie so schön diese Beschreibung von Lebensmodus und Überlebensmodus, auch diese Unterscheidung gehört. Und wo ich jetzt gerade so drüber nachdenke, das ist ja eines der Themen, die bei vielen Unternehmen zu gerade jetzt Riesenproblemen führen. Also gerade so Unternehmen, denen es die letzten 20 Jahre extrem gut ging. Maschinenbau, Technik, gerade hier so in Baden-Württemberg, wo wir sind. Und die jetzt plötzlich in einer Situation sind, wo es nicht mehr so gut ist, so von ihrer Branche. Und die haben halt, wo es ihnen gut geht in den letzten Jahren, extrem stark auch intern angefangen, eben eine neue Kultur zu leben. Und plötzlich ist alles anders. Und diesen Switch, diesen Wechsel, dieser Modi, kriegen die gerade auch kommunikativ ganz, ganz schwer hin. Haben Sie einen Tipp? Wie geht man damit um?
Ja gut, es kommt jetzt darauf an, in welcher Situation man ist. Ne? Also idealerweise ist es ja so, dass wir daran arbeiten, dass sich das Unternehmen permanent erneuern kann. Weil wenn wir uns permanent erneuern, dann fallen wir nicht aus der Zeit, bleiben relevant und sind langfristig und nachhaltig erfolgreich. Jetzt gibt es aber natürlich auch externe Schocks.
Ja.
Sowas wie eine Corona-Krise zum Beispiel. Ja? Also damit hat man nicht gerechnet. Da hat man sich auch nicht wirklich vorbereitet. Wäre auch nicht effizient, sich so darauf vorzubereiten. So, und dann ist jetzt die Frage, sind wir in die Situation gekommen, weil wir einen externen Schock hatten?
Mhm.
Oder sind wir in die Situation gekommen, weil wir einfach den Anschluss verpasst haben? Und damit muss man dann unterschiedlich umgehen. Wenn es ein externer Schock ist, der vorübergehend ist, dann muss ich halt mal kurz die Zähne zusammenbeißen, ne? Muss ich durch. Wenn das jetzt so ist, dass ich den Anschluss verloren habe, dann habe ich schon ein größeres Problem. Und dann muss ich halt priorisieren und exekutieren. Ne?
Ja.
Also ganz klar, ne?
Und was ich mal versuche zu sagen, ehrlich zu sein dann auch. Also die eigenen Leute darüber aufzuklären. Ja, das fällt vielen aber schwer. Also gerade den Modus zu finden, jetzt mal intern zu sagen, es ist gerade nicht mehr alles richtig schön,
ja.
Das fällt vielen total schwer.
Ja, schauen Sie, also da hilft mir jetzt wieder die Schulzeit in der Waldorfschule, ne? Das ist ja der goetheanistische Ansatz gewesen, nachdem damals, also zumindest wir unterrichtet wurden. Das heißt, aus der Anschauung heraus. Also über die Beobachtung zur Erkenntnis.
Mhm. Ja. Ja.
Das ist auch in Unternehmen sehr, sehr hilfreich. Also ich muss ja an der Wirklichkeit anknüpfen,
ja,
und muss dann Ideen entwickeln, was ich jetzt, also kreativ sein, was denn jetzt sozusagen einen Nutzen stiften kann und uns voranbringt.
Ja.
So, wenn ich jetzt schon nicht ehrlich bin und den Menschen im Unternehmen eine Wirklichkeit vorgaukelt, die es gar nicht gibt, dann kann das zwar auch zu Kreativität führen, aber nicht zu einer nutzenstiftenden Kreativität. Deswegen ist schon mal das A und O, würde ich mal sagen, also eine Grundbedingung, ist, dass in einem Unternehmen ehrlich miteinander kommuniziert wird, dass auch der Markt mit Ehrlichkeit angeguckt wird, dass die Zahlen nicht frisiert werden, dass man eine Transparenz hat über die Leistungsgenerierung, die möglichst auch den Menschen zugänglich ist, damit sie sehen können, inwiefern der Beitrag, den sie leisten, auch wirklich das Unternehmen voranbringt.
Mhm.
Also deswegen, also mit Ehrlichkeit geht's los.
Ja.
Ja, und die nicht ehrlich sind, da schlägt dann das Schumpetersche Prinzip der schöpferischen Zerstörung zu. Das heißt, die fliegen dann aus dem Markt und andere nehmen ihren Platz ein.
Man könnte jetzt hier so gerade ein Meme nach dem anderen mitschreiben. Also es ist, ich finde das gerade jetzt in dieser Situation, in der wir uns so in Deutschland befinden, eben ganz wichtig, weil ich glaube, wir haben verlernt, teilweise mit Krise umzugehen und sind dann in den letzten 5 Jahren da brutal gezwungen worden wieder. Ne? Also mit dann unterschiedlichsten Krisen, von Corona über geopolitische Krisen, aber eben jetzt auch eine Wirtschaftskrise, jedenfalls in manchen Branchen. Und ich finde gerade so spannend, also mit Unternehmenskultur werden ja auch so Dinge wie Diversität zum Beispiel verbunden. Wie geht man mit Mitarbeitenden um? Wie gestaltet man etwas? Ich persönlich mag dieses Wort nicht, aber Work-Life-Balance. Und nachdem man dann irgendwie ein paar Jahre lang das alles total nach draußen gestellt hat, jedes Unternehmen war extrem divers, hat da unglaublich viel gemacht. So, und jetzt ist das alles anders und jetzt sagen alle, das brauchen wir jetzt nicht mehr oder jetzt haben wir dafür keinen Sinn mehr. So. Und ich habe so das Gefühl, dass zur Ehrlichkeit gehört ja manchmal auch eine Aufrichtigkeit dazu. Also ich glaube, dass das davor nicht aufrichtig war, aber jetzt auch nicht. Also die Förderung von Diversität war vorher nicht aufrichtig, aber jetzt zu sagen, jetzt können wir das deshalb nicht mehr machen, genauso wenig. So. Weil das eine hat vielleicht mit dem anderen gar nichts zu tun. Und worauf ich hinaus will, ist, dass ich das Gefühl habe gerade, dass wir in vielen Unternehmen auf eine Situation zulaufen, dass am Ende des Tages uns Mitarbeitende gar nichts mehr abnehmen. Weil das ja, man spürt ja, ne? Also wenn so eine Begründung dann gar nichts mit einer Realität zu tun hat, also warum sollte ein Unternehmen auf Diversität verzichten, nur weil die wirtschaftliche Lage schwierig ist? Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass dieses ganze Thema Unternehmenskultur in den nächsten Jahren vor ganz schwierigen Herausforderungen steht, weil niemand mehr sich dem wirklich, also das, wenn ein Unternehmen hergeht und sagt, wir haben eine, das ernst nimmt.
Ja. Ja, wobei ich bin da total entspannt.
Ich glaube, bei DM, also ich habe den Eindruck,
ich bin auch volkswirtschaftlich entspannt, ne? Wissen Sie, wenn Unternehmen keine Menschen mehr finden, die sich einbringen mit Engagement, dann verschwinden die halt. Entscheidend ist, dass es genügend neue gibt, die dazukommen. Ja. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir in den Rahmenbedingungen, die wir in Deutschland haben, das Neue zulassen und nicht immer versuchen, das Alte zu bewahren. Also ich finde es so ganz interessant, dieser große Umbruch war, ne, Anfang der 90er Jahre, ne, mit dem Fall der Mauer und dann Ost-West-Konflikt, als es alles zu Ende ging und so man den Eindruck hatte, dass liberale Demokratien sich durchsetzen.
Ja.
Ist ja der Francis Fukuyama mit seinem Ende der Geschichte sehr, sehr durch die Medien gegangen. Sicherlich auch missverstanden worden, aber er wurde halt so interpretiert, die Geschichte hat sozusagen ihr Ende gefunden, weil die Lösung ist gefunden, wie Gesellschaften funktionieren sollen. Ja. Und wenn wir jetzt zurückschauen, gerade in diesen Tagen, dann müssen wir ja sagen, ja, das war nicht das Ende der Geschichte, das ist weitergegangen.
Ja.
Und alle wir, die das kritisiert haben, dass dieser Fukuyama mit dem Ende der Geschichte, hahaha, ne, wie kam der denn darauf? Ich würde mal sagen, wir sind selbst dieser Idee erlegen, dass wir geglaubt haben, so wie Deutschland war, jetzt in den letzten Jahren, vor Corona würde ich es mal sagen, ne?
Ja.
So in den Nullerjahren und Zehnerjahren. Wir haben in gewisser Weise geglaubt, das wäre das Ende der Geschichte, das würde immer so weitergehen.
Ja.
Und haben deswegen nicht an der Erneuerungsfähigkeit gearbeitet. Und die Folgen sehen wir jetzt, weil jetzt verändert sich plötzlich die Welt um uns herum schlagartig, weil eben nicht mehr die Stärke des Rechts gilt, sondern wieder mehr das Recht des Stärkeren.
Ja.
Das heißt, eine Zunahme an Komplexität, Veränderungsdynamik. Und wir sind nicht veränderungsfähig genug als Land, um uns zu adaptieren, um die Chancen auch in dieser Zeit zu erkennen und zu realisieren. Und deswegen haben wir im Moment diese Situation. Wir sind zu kleinteilig reguliert. Wir sind wie Gulliver in Lilliput mit lauter kleinen Fäden, die ihn am Boden halten, obwohl er doch der Riese ist in dem Land der Zwerge.
Ja. Jetzt sind wir bei Politik angelangt. Ich finde eine Sache gerade sehr spannend, dass ich merke gerade auch bei den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, bei denen, die ich hier im Podcast habe, dass sich so eine Schere gerade aufmacht. Ich habe Leute, die sagen, ich scheue das Thema Politik und alles, was auch nur annähernd politisch ist, wie der Teufel das Weihwasser. Um Gottes Willen, bleibt mir weg davon. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich will mich nicht in die Nesseln setzen. Und es gibt welche, die gerade umso mehr politisch werden. Und ich habe den Eindruck, sie werden umso mehr politisch. Ist das richtig?
Ja, ich glaube, schon, wenn Sie verantwortlich sind für ein großes Unternehmen, haben Sie mit politischen Fragen zu tun.
Mhm.
Ja, weil Politik ist ja, also nach meinem Verständnis, ich bin kein Politologe, ne? Bin Betriebswirtschaftler, aber Politik nach meinem Verständnis betrifft ja die Fragen von Rahmensetzung, von Ausgestaltung eines Staatswesens, einer Gesellschaft, ja, und Entscheidungsprozesse in einer Gesellschaft. Das ist Politik, das sind politische Fragen. Und damit haben wir es ja permanent zu tun, gerade wenn wir für große Organisationen, für große Unternehmen verantwortlich sind. Deswegen glaube ich, ist man automatisch auf dem Feld der Politik. Das ist allerdings zu unterscheiden von Parteipolitik.
Das sowieso, ja.
Ja, ja. Das ist nicht das Gleiche.
Da würde ich auch immer dazu raten, da möglichst sich sehr vorsichtig zu verhalten. Mhm. Aber politisch ist eben, letztlich alles ist ja politisch. Also ich finde immer so total schwierig, also während wir jetzt aufnehmen, läuft gerade Olympia.
Mhm.
Und ich finde immer so spannend, dass ganz viele Sportler, Spitzensportler sich hinstellen und sagen, Sport wäre nicht politisch. Das ist immer so ein Beispiel, wo ich denke, nein, das ist Unsinn. Alles ist politisch, was wir tun. So, wie Unternehmen vorgehen, ist politisch. Wie Sportler in einen Wettbewerb treten, das kann nicht losgelöst sein von dem, was in irgendeiner Form politisch ist, wie Gesellschaft funktioniert. Und ich finde das in der Tat eigentlich sehr wichtig, dass sich Unternehmen da auch dran beteiligen, an diesem politischen Diskurs. Weil es sind ja einfach ultra wichtige Akteure in einer Gesellschaft. Und wenn die sagen, sie ziehen sich jetzt zunehmend aus sowas raus, dann finde ich das unglaublich schwierig. Also von daher finde ich gut, dass sie da ja dranbleiben.
Ja, ich glaube, gerade liberale Demokratien leben ja von der Debatte,
ja.
von dem Ringen, ne, um gute Ideen, wie wir die Rahmenbedingungen gestalten sollten, damit wir als Land prosperieren. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass sich jeder einbringt. Und wenn man jetzt das Glück hat, in so einer Aufgabe zu sein, wie ich es bin, kriege ich ja auch unheimlich viel mit.
Ja.
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 Und mache mir deswegen Gedanken, kann mir auch Gedanken, man kann Dinge beobachten. Und ich werde auch gefragt. Also ich werde zu so einem Podcast eingeladen. Also wenn ich jetzt nicht in dieser Funktion wäre, hätten Sie Christoph Werner nicht eingeladen, weil wer ist denn Christoph Werner? Ne? Also Sie haben jetzt Christoph Werner eingeladen, weil er Vorsitzender der Geschäftsführung von DM Drogeriemarkt ist.
Ja.
Ist ja auch alles okay, ne? Aber deswegen denke ich, es ist ja auch eine Riesenchance, sich dann einzubringen mit den Ideen und Reflexionen, die man hat. Und ich denke jetzt, wenn man in der Wirtschaft tätig ist, natürlich ist Wirtschaft nicht gleich Gesellschaft, ne? Also, oder Unternehmen ist nicht gleich Gesellschaft. Das wäre zu kurz gesprungen. Aber es gibt schon so ein paar Grundgesetzmäßigkeiten, die auch gelten.
Ja.
Und deswegen glaube ich, wenn man sich mit der Frage Tag aus Tag ein beschäftigt, wie kann es uns gelingen, dass wir als Unternehmen, als Arbeitsgemeinschaft zukunftsfähig bleiben, dann lassen sich gewisse Erkenntnisse auch auf Gesellschafts- politische Fragen übertragen. Mhm. Und diese Aspekte in die Diskussion einzubringen, damit diejenigen, die dann politisch auch legitimiert sind, in Parlamenten oder in der Exekutive, also in Regierungen und Ministerien, da an der Rahmensetzung zu arbeiten, das auch mit einbeziehen können als Aspekt. Das halte ich für wichtig.
Jetzt ist ja immer die Frage, wie geht man damit dann auch in der Praxis um? Und so aus so einer rein kommunikativen Perspektive, damit beschäftige ich mich ja sehr viel auch für meine Klientinnen und Klienten, ist ja immer die Frage, wie stark macht man sowas? Eckt man an, eckt man nicht an? Und ich habe bei Ihnen so ein bisschen den Eindruck, dass Sie da gar nicht so viel Wert auf diese Frage legen, sondern eher, was ist mir gerade wichtig zu sagen? Also ich hatte jetzt in den letzten Wochen oder so, ich habe zum Beispiel ein Statement gelesen, wo es, letztlich ist es ja auch eine Frage von Politik, wo es um das Thema ging, ob Gebühren beim Zahlungsverkehr, beim Digitalen auf Kunden umgelegt werden dürfen. Ich meine, im Augenwinkel gesehen zu haben, auch zu dieser Fragestellung, viel arbeiten oder weniger arbeiten, habe ich, glaube ich, auch was gesehen. So, und da sind ja durchaus dann Dinge dabei, die auch zu größerem Widerspruch mal führen. So, ist Ihnen das sprichwörtlich egal? Und Sie sagen vielleicht auch, ne, Sie haben ja vorher gesagt, Erziehung zur Freiheit. Ja. Ich will meine Freiheit haben, das zu sagen, was ich meine und denke und was raus muss. Oder wie sehen Sie das?
Also egal ist es nicht. Allerdings, wenn es Resonanz hat, dann hat es Relevanz. Ja.
Definitiv.
Deswegen wenn überhaupt nichts passiert, dann hat es keine Relevanz. Also insofern ist es schon mal nicht schlimm, ne, wenn nicht jeder damit einig ist. Wichtig ist, glaube ich, dass man nicht zu einem Getriebenen wird, ne, sondern wenn man eine Sache für richtig hält, dann ist es wichtig, dafür einzutreten und zu versuchen, mit Argumenten die Möglichkeit anderen Menschen zu geben, es nachdenkenswert zu finden.
Ja.
Ja. Und das ist nun mal, wenn Sie Zukunft gestalten wollen, dann sind Sie ja immer so etwas, ja, mein Vater hat immer gesagt, man ist immer ein bisschen verrückt, ne? Und zwar im wörtlichen Sinne. Man ist sozusagen auf der Zeitachse nach vorne gerückt und deswegen verrückt zum jetzigen Standpunkt, ne? Und das bedeutet natürlich, dass nicht jeder dem folgen kann. Aber wissen Sie, ich bin ja auch leidenschaftlicher Segler, ne, und habe einen Segelschein. Und Sie müssen Kurs halten können. Das heißt aber jetzt nicht, dass Sie über die Insel fahren, die da auf dem Weg ist, ja. Also Sie müssen
den Kopf durch die Wand.
Genau, also Sie müssen dann schon auch umschiffen können, ja. Und Sie müssen auch den Wind nutzen können.
Ja.
Aber Sie dürfen Ihr Ziel nicht aus dem Auge verlieren und müssen dann halt auch manchmal im Sturm Kurs halten, auch wenn Sie das Ziel in dem Moment nicht sehen können. Ich glaube, das ist eine Qualität, die man auch als Unternehmer braucht. Und das kann man auch in andere Bereiche übertragen. Aber auch jemand, der segelt, ne, und Kurs halt, ein guter Navigator, macht immer wieder Positionsbestimmung.
Ja, ja.
Das ist wichtig.
Wenn ich an meinen einzigen großen Segelturn in meinem Leben zurückdenke, letzten Sommer, mein Bruder wird jetzt lachen, weil ich habe 2 Stunden lang mich nur übergeben müssen. Wellengang kann auch sehr unangenehm sein, wie ich da festgestellt habe. Mhm. So, Wellengang kann ja auch entstehen bei solchen Debatten. Jetzt haben Sie, ohne dass wir da näher nochmal dieses Thema aufmachen, aber im letzten Dezember ja selber so eine Situation erlebt, wo Sie sich politisch geäußert haben in einem politischen Umfeld und plötzlich war durchaus eine schwierige Stimmung da. Wie gehen Sie dann auch persönlich damit um, wenn Sie dann sehr im Kreuzfeuer ja schon fast stehen?
Ja.
Also vor allem, weil vielleicht noch der Gedanke, die Politiker, mit denen ich gearbeitet habe, die haben das vom kleinsten Amt, an dem sie angefangen haben, gelernt. So, ne? Wenn man in der Kommunalpolitik anfängt, wächst man langsam rein, wie es ist, auch richtig im Kreuzfeuer von Kritik zu stehen. Und das ist ja durchaus als Nachfolger in einem großen Familienunternehmen nicht der Fall. Geht das nahe?
Also Sie gehen damit so um wie mit Seekrankheit. Was haben Sie denn gemacht, als Ihnen damals schlecht wurde auf dem Schiff?
2 Stunden lang gekotzt.
Okay, ja.
Es hat auch nichts geholfen, kein Medikament und gar nichts.
Okay, also was hilft, ist auf den Horizont zu gucken. Ja, die Augen auf dem Horizont geheftet zu haben, dann kommen Sie besser damit klar. Und das ist auch in solchen Kontroversen wichtig, ne? Also sozusagen sich nicht durch das Klein-Klein durcheinander bringen zu lassen und sich zu verzetteln, sondern klar zu wissen, um was geht's mir denn eigentlich? Dass sie sich auch Diskussionen nicht aufzwängen lassen, dass sie nicht über jedes Stöckchen springen, was ihnen da hingehalten wird, sondern sich klar machen, um was geht's mir denn? Was ist denn die eigentliche Botschaft? Was ist das eigentliche Anliegen, was ich habe? Und dann zu versuchen, das zu kommunizieren und sehr genau zu beobachten, werde ich denn verstanden? Und wenn ich noch nicht verstanden werde und ich es trotzdem für richtig halte, ja, dann muss ich halt, dann muss ich vielleicht mal um diese Insel rumfahren, ne? Also muss ich dann andere Kommunikationswege suchen. Ja, dann gehen sie halt in eine Talkshow, ne? Oder geben sie ein Interview oder was auch immer. Also da nicht locker zu lassen. Dann wird die See auch wieder ruhig nach einer Weile. Gerade in der heutigen Zeit, ne? Ich meine, die heutige Zeit ist ja dadurch geprägt, dass wir diese Shitstorms haben, ne? Also diese Empörungswellen, die sind sehr unangenehm, aber die ebben auch schnell ab. Ja. So, wenn man das schon mal weiß, dann muss man sagen, okay, da muss ich jetzt durch, ne? Da darf ich mich jetzt, dann fange ich auch an, ein bisschen zu selektieren, zum Beispiel. Also wenn sie überschüttet werden mit sehr negativen E-Mails, ja, das glücklich ein Sekretariat habe, ne? Die sortieren das dann halt in entsprechende Ordner, ne? Positiv, negativ. Und dann können sie sich entscheiden, wann sie das lesen. Und dann lesen sie jetzt vielleicht mal nicht nur die negativen, vor allem wenn die sich immer wiederholen. Ja, ab und zu gucken sie mal in den positiven rein, ne? Dann geht es ihnen wieder ein bisschen besser. Ja, und dann arbeiten sie an dem, was eben anliegt. Augen auf bei der Berufswahl. Das gehört dazu, ne? Also wenn sie Dinge anstoßen, wenn sie für Dinge eintreten wollen, dann müssen sie auch bereit sein, den Widerstand auszuhalten. Und ich finde, das gehört auch zu einer Debattenkultur. Da dürfen wir uns nicht beklagen. Wir können natürlich monieren, dass vielleicht, wenn Boykottaufrufe gemacht werden, wenn unwahre Sachen behauptet werden, das kann man dann schon, kann man schon anprangern, aber da darf man sich nicht von verschrecken lassen.
Großartig, dankeschön. Das war, ich glaube, für viele, die in dieser Situation sind, ein sehr wichtiger Ratschlag, gerade von jemandem, der das auch so erlebt hat.
Vielleicht auch noch was Wichtiges, sie müssen intern gut kommunizieren.
Ja.
Weil natürlich, gerade wenn sie in einem Unternehmen Verantwortung tragen mit so vielen Menschen, die das natürlich auch alles mitkriegen, ne, und auch nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit dann haben können, da ist es dann sehr, sehr wichtig, dass man intern auch kommuniziert. Ich sage immer so, die Deutungshoheit darf man nicht verlieren.
Ja.
Ja. Und da brauchst du halt auch ein gutes Team intern, was dann gut analysiert, was das dann auch machen kann. Das ist dann der große Vorteil einer großen Organisation.
Bei dem guten Team würde ich jetzt so ein bisschen ironisch denken, die verdienen dann aber zwischendurch auch mal wahrscheinlich den ein oder anderen, ich weiß nicht, Erholungsurlaub oder so, weil ich kann mir vorstellen, also für die war der letzte Dezember oder vielleicht auch andere Äußerungen, die dann mal ein bisschen kräftiger sind, wahrscheinlich auch schwierige Zeiten.
Ja, ich würde sagen, wir haben alle miteinander sehr, sehr viel gelernt.
Ja.
Und die Lernzone ist halt nicht die Komfortzone.
Das stimmt, ja. Apropos Komfortzone, apropos Widerstände, so als letzten großen Block, was mich noch interessieren würde, ich rede hier auch sehr, sehr gerne über Prozesse, wo Dinge verändert werden, Transformationen regelrecht disruptiert werden, also ganze Branchen verändert werden. Und jetzt ist DM ja kein Startup mehr. Aber durchaus kann man sagen, dass das Unternehmen ja in seiner Geschichte immer wieder auch einen Markt stark verändert hat. So, ne? Also wenn ich das richtig gelesen habe, der erste DM-Markt war wahrscheinlich einer der ersten Drogeriemärkte, wo man einfach reingehen konnte, sich was aus dem Regal nehmen und nicht irgendwie mit dem Drogeristen hinter der Theke sprechen musste. Wenn ich jetzt so zurückdenke an Mitbewerber von Ihnen, die es nicht mehr gibt, wie beispielsweise Schlecker, ein völlig anderes Feeling im Markt, als es bei Ihnen ist. So, ne? Auch da vielleicht eine ganz andere Herangehensweise, wie gestaltet man so einen Laden. Dann die Fototheken, die Sie installiert haben. Es ist, weiß nicht, vor 20 Jahren, wenn man gesagt hätte, ich kann mir ein Fotobuch einfach mal irgendwo direkt holen. Und wahrscheinlich auch Mitarbeiter, die sagen mussten, ich habe einen Beruf gelernt, der ist Einzelhandel im Drogeriemarkt, jetzt soll ich plötzlich irgendwelche Fotos machen und ausdrucken und gestalten. Das sind immer wieder so Momente, wo Ihr Unternehmen Dinge extrem verändert hat. Vielen Unternehmen gelingt das so einmal. Wie kommt es, dass das bei Ihnen gefühlt recht häufig passiert? Also ist das so in der DNA schon drin, dass so dieser disruptive Gedanke mit dabei ist, oder ist das übertrieben ausgedrückt?
Ja, disruptiv ist so ein großes Wort, ne? Also disruptiv sind ja echte Brüche, ne? Und ich glaube, warum es uns gelingt, dass wir da immer wieder an der Vorderkante sind, sind zum einen, dass wir sehr, sehr kundenorientiert sind. Das heißt, wir nehmen Veränderungen im Markt wahr und haben dann Ideen, wie man diese Veränderung in eine Chance verwandeln kann, damit es nicht zu einer Unternehmenskrise wird. Und das Zweite ist, dass wir veränderungswillig und veränderungsfähig sind. Und die beiden Dinge zu unterscheiden ist auch nochmal wichtig, ne? Also willig zu sein, sozusagen aus Einsicht, das sollten wir jetzt machen, ja. Aber sie brauchen natürlich auch den entsprechenden Muskel, die müssen sie auch entwickelt haben. Und dadurch, dass wir eben durch diese Kundenorientierung und dieses permanente Erneuern, was wir auch im Unternehmen haben, diesen Muskel ganz gut ausgeprägt haben, gelingt es uns dann auch, wenn wir aufgrund der Kundenwahrnehmung eine Idee haben, was wir machen könnten, wo wir für Kunden einen Nutzen stiften, sodass die sich für uns entscheiden, gelingt es uns dann auch schnell in die Umsetzung zu kommen.
Was jetzt ja gerade bei Ihnen ansteht oder auch schon im vollen Gange ist, ist so dieser ganze Bereich Medikamente, Pharma. Was ja, so würde ich es einschätzen, eine größere Veränderung ist als die ganzen anderen Sachen davor. Vielleicht von dieser ursprünglichen Geschichte mal abgesehen, einen Drogeriemarkt ganz anders zu gestalten. Weil wir haben ja in Deutschland schon eine sehr starke Tradition, Medikamente in der Apotheke und auch nur da. Und dieses ganze Thema Medizin, Gesundheit wird eben sehr, sehr anders gesehen. Und jetzt kann ich mir vorstellen, die Widerstände werden da wahrscheinlich größer werden als vielleicht bei den anderen.
Intern, meinen Sie? Oder
so extern? Generell, extern, vielleicht aber auch, weiß ich gar nicht genau. Also ich kann mir beides vorstellen, ehrlich gesagt.
Also,
dass Mitarbeitende plötzlich mit so einem Thema umgehen müssen. Dass es, dass extern vielleicht von Regulierung bis ich weiß nicht was, Anstrengungen unternommen werden, dann das doch nochmal zu verhindern. Oder?
Ja, also ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Ebenen. Wenn wir mal intern nehmen, dann ist es ja so, dass diese Dinge, die wir da anbieten, also jetzt Gesundheitsservices beispielsweise, das sind ja Angebote, die wir machen, die dazu führen, dass Menschen weiterhin einen stationären DM-Drogeriemarkt aufsuchen werden.
Ja.
So für die Menschen, die in den DM-Märkten arbeiten, ist das eine gute Perspektive, dass es einen stationären Einzelhandel, DM-Drogeriemarkt, weiterhin geben wird. Nämlich unser Sortiment eignet sich ja hervorragend für online.
Ja.
Ja, es ist in der Regel nicht temperaturgeführt. Es hat lange MHD und es lässt sich super versenden. Also denken Sie mal an rohe Eier, ne? Also das haben wir nicht im Sortiment, ne?
Ja.
Ja, oder Tiefkühl und so weiter. Also unser Sortiment ist extrem online geeignet.
Ja.
Und die Frage ist ja schon mal jetzt weit nach vorne gedacht. Inwiefern wird es denn weiterhin so sein, dass Menschen das stationär auch einkaufen werden? Also müssen wir uns auch überlegen, was können denn Anlässe sein, dass Menschen in einen stationären DM-Drogeriemarkt gehen, um dann dort die Leistungsfähigkeit unserer Teams in den DM-Märkten auch erleben zu können. Und die machen da wirklich auch einen Unterschied. Aber um einen Unterschied machen zu können, müssen die Menschen erstmal kommen. Also das verstehen ja die Kolleginnen und Kollegen bei DM auch gut und deswegen sehen die diese neuen Angebote, die wir machen, auch als eine Weiterentwicklung unseres stationären Angebotes. Genauso wie die Expressabholung im DM-Markt. Man kann ja online bei uns bestellen und es im DM-Markt abholen nach 2 Stunden. Und es wird von den Kolleginnen und Kollegen dann zusammengestellt und bereitgestellt in unseren Abholstationen. Das war ja für viele, die damals zu DM gekommen sind, auch nicht vorstellbar, dass sie das eines Tages machen. Aber die Menschen verstehen natürlich, dass Menschen, die Expressabholung im DM-Markt abholen, immer auch im DM-Markt nochmal das erleben können, was die Teams vor Ort leisten.
Ja.
Und deswegen sind da die Menschen sehr, sehr bereit, den Weg auch mitzugehen. Die andere Ebene ist jetzt die Frage, wie gehen damit die entsprechenden Interessensvertretungen um? Und da, ich meine, der Gesundheitsmarkt in Deutschland, das ist ein Riesenthema.
Ja.
Ich sage immer, im Gesundheitsmarkt in Deutschland geht es um alles, nur nicht um den Patienten.
Ja.
Am Ende. Da geht es sehr, sehr viel um Besitzstandswahrung und um einen Mangel an Vorstellungen, wie sich das auch weiterentwickeln könnte. Ist natürlich eine Folge der sehr, sehr strengen Regulatorik, die Veränderung ja genau auch nicht wollte, sondern genau gesagt hat, wie es zu gehen hat. Also dieser Muskel der Veränderungsfähigkeit ist dort wirklich nicht entwickelt. Deswegen ist es auch nicht überraschend. Aber da muss man nur wach in den Markt schauen. Wenn wir mal schauen, wie viele Ärzte in Ruhestand gehen werden in den nächsten 10 Jahren. Wie viele nachkommen werden. Das kann man jetzt ja heute schon sehen, wer da ausgebildet wird. wenn wir mal schauen, wie sich das mit den Apotheken weiterentwickelt, weil es Nachfolgeprobleme gibt,
ja,
dann werden wir in eine Situation in Deutschland hereinlaufen, dass es so nicht weitergehen kann. Da wird es Strukturveränderungen geben. Und es mit Geld zuzuschütten wird auch nicht gehen, aufgrund der Haushaltslage, die wir heute schon haben. Also da wird es Veränderungen geben müssen. Und jetzt ist die Frage, inwiefern diese Veränderung wir auch mitgestalten können, indem wir Angebote machen. Und dass es da erstmal Widerstand gibt, ist ganz normal. Ist ein gutes Zeichen, würde ich mal sagen. Ne? Also resonanzfähig, das heißt ja. Relevanz
ja.
Hat es schon mal. Jetzt wird man sehen, wie der Gesetzgeber reagiert. Jetzt kann natürlich noch es sein, dass der Gesetzgeber noch versucht, das Bestehende noch ein bisschen zu konservieren.
Ja.
Aber das wird nur noch ein ich würde mal sagen, ein letztes Zucken sein, bevor dann die großen Reformen wirklich kommen müssen. Und dann sind wir doch froh, wenn es viele Ideen schon gibt, die dann auch schnell in die Ausrollung kommen, damit die Gesundheitsversorgung der Menschen in Deutschland weiterhin gewährleistet ist.
Mhm.
Und wir müssen auf Prävention setzen, möchte ich vielleicht auch noch sagen. Wenn Sie mit Gesundheitsexperten sprechen, die sozusagen mal so von oben drauf gucken, die sagen, die Engpässe, die auf uns zukommen im Gesundheitswesen, werden wir vor allem dadurch in den Griff kriegen können, dass mehr Prävention geschieht. Das heißt, dass Menschen früher, wenn sie Diagnosen haben, zu den Ärzten in die Behandlung gehen, damit die großen Behandlungen nicht folgen müssen.
Ja.
Und dann werden wir mit den Kapazitäten, die geringer sein werden, besser klarkommen.
Was ist denn so die Idee dahinter? Also ja, nicht die Idee dahinter, das ist vielleicht falsch ausgedrückt. Was ist die Vision? Also wo wollen Sie damit hin bei DM? Also dass ich demnächst auch wirklich bestimmte ärztliche Behandlungen bei Ihnen kriege? Oder wie weit soll das gehen?
Das ist, kann ich Ihnen gar nicht sagen, ne? Also wir schauen, was geht, ne? Letzten Endes sind wir ja ein Anbieter von nutzenstiftenden Produkten.
Ja.
Und Dienstleistungen kann man jetzt noch dazu sagen, ne? Also
ja,
so ein Fotobuch ist ja eine Art von Dienstleistung auch, ne?
Hat mir manches Weihnachten schon gerettet, schnell noch ein Geschenk kriegen.
Das freut mich, ja. Das ist auch immer eine Herausforderung für das Team zu gucken, dass es da keine bösen Enttäuschungen gibt.
Ja.
Und Glücksmomente unterm Weihnachtsbaum. Also wir als Drogeriemarkt definieren uns ja als kompetent in fünf Bereichen. Wir nennen das Episoden. Das ist einmal die Schönheit.
Mhm.
Das ist der Haushalt. Das ist Baby. Das ist Gesundheit und rund ums Bild.
Mhm.
Das sind die Bereiche. Und in diesen Bereichen gilt es permanent zu erneuern und weiterzuentwickeln. Und im Gesundheitsbereich ist das eine Möglichkeit der Weiterentwicklung. Also wir haben heute ja schon ein sogenanntes Pharma-Sortiment, welches zugelassen ist für den Verkauf in Drogeriemärkten.
Mhm.
Es gibt aber auch bei diesem Gesundheitstrend, den wir im Moment sehen und dem Trend, immer mehr online einzukaufen, eine Verschiebung oder eine Verwischung der Grenzen zwischen den etablierten stationären Vertriebsformaten.
Ja.
Also Apotheke, Drogeriemarkt, Lebensmittelmarkt und so weiter. Und deswegen geht es auch darum, dass wir da die Sortimente weiterentwickeln und deswegen auch der Launch der apothekenpflichtigen Produkte in einem Online-Shop von DM, was als DM-Apotheke bezeichnet wird, was aber streng genommen ja keine Apotheke ist, weil wir keine verschreibungspflichtigen Produkte anbieten. Also Rezepte kann man bei uns nicht einlösen. Und dann allerdings auch die ganzen Fragen von Diagnostik eben. Also sei es Augenscreening, sei es Blutuntersuchung,
ja.
Was da es alles noch geben kann. Da können wir Richtung Füße denken, was man da alles machen kann. Also
ja.
Da gibt es noch viele Dinge, die wir machen könnten, die wir stationär anbieten. In Österreich, by the way, ne, haben wir sogar Friseursalons, wir haben auch Kosmetikbehandlungen, die wir in DM-Märkten machen. Das haben wir in Deutschland in den 90er Jahren mal ausprobiert. Ende 80er, Anfang 90er Jahre haben wir wieder eingestellt. Aber das sind alles Angebote, die grundsätzlich möglich werden.
Mhm.
Unsere Aufgabe ist es, zu experimentieren, Piloten zu machen, zu sehen, was die Resonanz ist, zu gucken, wie das funktionieren könnte, wie das auch betriebswirtschaftlich darstellbar ist. Und wenn das funktioniert, dann wird skaliert. Und gerade die Gesundheitsanwendungen, die ja ziemlich durch die Medien gegangen sind, das waren Piloten, die wir gemacht haben.
Ja.
Und so wie das heute halt ist, das hat dann jemand dann gepostet auf Social Media und dann haben es die Medien entdeckt und dann wurde das groß. Ne? Wir hätten das gar nicht so groß kommuniziert. Aber das war sozusagen mal so ein Blick in die Werkstatt
von den
Dingen, die wir tun. Wir müssen als Unternehmen permanent experimentieren, um zu gucken, was funktioniert.
Ja, ich finde es halt insofern extrem interessant, weil der ganze Einzelhandel ist ja unter enormem Druck und gefühlt ist es so, dass ein ganz großer Teil des Einzelhandels, ich bin jetzt mal böse, ein bisschen jammert über die Frage, Wir haben vor Ort keine Zukunft und nur noch online. Und dann gibt es aber so ein, zwei, drei Akteure, die allen anderen zeigen, nee, es geht anders. Also man kann was tun, man kann sich neu erfinden wieder.
Ja gut, die Klage ist des Kaufmanns Gruß, ne? Sagt man ja so schön.
Okay.
Das gehört dazu. Ist aber nicht schlimm.
Dafür haben Sie aber sehr wenig geklagt heute. Also.
Ja, gut. Ich weiß, dass es nichts bringt, ne?
Ah, okay, ja.
Letzten Endes ist halt, ich meine, die Grundfrage im deutschen Einzelhandel, der extrem leistungsfähig ist und deswegen ja auch so konsolidiert ist. Ja, es gibt ja, wenn man mal sich das Umsatzranking anguckt, da sind ja die ersten 4, 5, die machen über 80% des gesamten Lebensmittel-Einzelhandelsumsatzes. Und da ist es halt so, dass dieser extreme Preiswettbewerb, den wir haben, den man mal so richtig mitkriegt, wenn man mal die Grenze überschreitet in andere Länder und dann mal sieht, wie viel da für Lebensmittel, aber auch für Drogerieartikel aufgewendet werden muss, kommt ja daher, dass die Prozesse extrem effizient sind. Und es führt natürlich dazu, dass die Veränderungsfähigkeit leidet. Ja, also sozusagen je effizienter ich arbeite, umso weniger habe ich Raum für Experimente und fürs Ausprobieren und auch mal Fehler zu machen. Und es führt natürlich auch dazu, dass Menschen sehr, sehr umsetzungstreu die Dinge machen müssen. Und wenn man mal schaut, Innovation sind ja mal Abweichungen vom Standard gewesen.
Ja, genau.
Sonst repetieren wir nur noch das, was wir die ganze Zeit schon machen.
Ja.
So, und jetzt ist genau die Herausforderung im Einzelhandel, diese Ambivalenz hinzukriegen. Auf der einen Seite diese Umsetzungstreue in den Organisationen zu haben, dass die Prozesse effizient sind und deswegen die Prozesskosten niedrig sind und man dadurch mit niedrigerer Spanne arbeiten kann und günstige Verkaufspreise hat. Und auf der anderen Seite ist trotzdem zu schaffen, dass die Innovationsfähigkeit nicht leidet.
Mhm.
Ja? Da ist der Weg auch den wir gehen, dass wir sagen, wir müssen schauen, dass wir so effizient wie möglich arbeiten, damit wir Freiräume haben, um am Neuen arbeiten zu können.
Das war ein sehr interessantes und, glaube ich, passendes Schlusswort für unseren inhaltlichen Teil hier. Vielen herzlichen Dank für die vielen guten Einblicke. Jetzt auch gerade nochmal zum Schluss richtig in das, was Sie hier bei DM tun und was da so die Ideen hinter sind. Das war sehr spannend. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für Ihr Interesse und alles Gute.
Die letzte Frage, die hier jeder immer gestellt bekommt. Absolut, ja. Durch eine Frage müssen Sie noch durch. Sie werden ja jetzt absolut auf jeden Fall Fan der Chefetage und das bestimmt immer hören. Jetzt müssen Sie nicken und Ja sagen oder irgendwie sowas. Wen wollen Sie denn mal hier bei mir hören? Haben Sie einen Tipp für einen Gast, für eine Branche, eine Idee? Das wäre so. So ist ja hier vielleicht an dieser Stelle auch mal ganz, ganz liebe Grüße an Oliver Schwegmann von der Behrensen-Brennerei, der nämlich in seiner Episode gesagt hat, ich muss dringend den Christoph Werner einladen. Der wäre richtig gut. Dadurch ist dieses Gespräch entstanden.
Ja. Ein Tipp. Gute Frage, ja. Ich meine, ich kenne jetzt Ihre Hörerschaft nicht, aber ich könnte mir vorstellen, interessant sind Menschen immer, die in traditionelle Unternehmen kommen.
Mhm.
Und als junge Menschen mit der Aufgabenstellung betraut sind, jetzt auf der einen Seite die Tradition zu ehren, aber gleichzeitig das Unternehmen in die Zukunft zu entwickeln. Da könnte jetzt ein interessantes Unternehmen ist vielleicht die Köln, ich glaube GmbH und Co.
Mhm.
KGaA, Hamburg, ne?
Ja.
Ja, Frau Triftmann,
ja.
Die vor noch nicht allzu langer Zeit da reingekommen ist. Haben Sie die schon interviewt?
Nein, noch nicht.
Ja, also dann wäre das mein Tipp.
Sehr gut. Vielen herzlichen Dank.
Hat mich gefreut. Alles Gute.
Herr Werner, Dankeschön. Wenn es euch da draußen auch gefallen hat, dann ja, lasst mir auf jeden Fall ein Like da, wo auch immer ihr das hört, wenn ihr das da könnt. Rezensiert den Kanal und wenn ihr das noch lange nicht gemacht habt, dann abonniert ihn. Dann wird das nämlich jetzt Zeit, weil, ganz wichtig, dann hören wir uns ganz bald wieder und das würde mich sehr freuen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir Kontaktdaten, findet ihr in den Shownotes, genauso wie mein LinkedIn-Profil und DM findet man auch bei LinkedIn, also da dann am besten folgen. Und ich freue mich drauf, euch dann bald wieder zu hören. Nein, andersrum, ihr hört mich. Bis dahin. Tschüss.